Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und wir öffnen heute ein weiteres Türchen im literarischen Adventskalender. Außerdem treffen wir die jüngste Pulitzer-Preisträgerin Josephine Johnson. Und wir beschäftigen uns mit einer Essay-Sammlung von Juri Andruchowitsch. Er ist ja eine besonders prominente literarische Stimme aus der Ukraine. Eine Stimme, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland präsent ist. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Hierzulande schätzen wir Juri Andruchowitsch als einen Autor, in dessen Romanen sich historische Ereignisse mit einer magischen und auch skurrilen Bildgebung kreuzen. In seinem essayistischen Werk hat sich Andruchowitsch als ein kluger und scharfsinniger Beobachter der Tagespolitik erwiesen. Der 1960 geborene Autor hat seinen Wehrdienst noch in der Sowjetarmee geleistet. Er kennt die Ukraine also genauso gut wie das mächtige Nachbarland Russland. Andruchowitsch ist ein überzeugter Europäer und das schon sehr lange. In unserem Programm hat er dazu vor kurzem einmal Folgendes gesagt.
Das war der dritte oder vierte Tag der großen russischen Invasion. Und ich habe die Worte von Ursula von der Leyen gehört, die überall in der Ukraine vielmals zitiert wurden, dass die Ukraine Europa gehört und dass die Europäer wünschen, dass die Ukraine ein Teil von Europa wird. Das war für mich wie eine Revolution und ich war absolut glücklich, diese Worte zu hören, obwohl gleichzeitig habe ich noch was anderes gehört, und zwar ein drastischer, schrecklicher Signal der Sirene. Also einen Luftalarm hatten wir gerade in die Minuten. Und das war für mich wie eine Metapher, eine grausame, brutale Metapher. Die Ukraine bekommt ihre europäische Perspektive gleichzeitig mit einer russischer, grausamer, brutaler Attacke auf unsere Freiheit.
Juri Andruchowitsch zwischen Glück und Schrecken. Seine neue Essaysammlung Der Preis unserer Freiheit heißt sie, umfasst Texte von 2014 bis 2023, also von der Annexion der Krim bis nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Hier kann man auch eine Entwicklung des Autors ablesen. Unser Rezensent Jörg Plath meint jedenfalls, dass Andruchowitsch immer zorniger wird.
Der Krieg ändert alles. Er wirft alles über den Haufen, was vor ihm galt. Nicht so bei Juri Andruchowitsch, dem wohl bekanntesten Autor der Ukraine. Er hat schon vor dem mit Hilfe russischer Söldner geführten Krieg im Osten seiner Heimat, vor der russischen Annexion der Krim und vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine entschieden gegen die zögerliche Haltung der Europäischen Union argumentiert. Seine Essays in »Der Preis unserer Freiheit« aus den Jahren 2014 bis 2023 zeigen allerdings, wie er trotz aller Ironie und aller intellektuellen Beweglichkeit immer zorniger wird. Den Preis der Freiheit dekliniert er in oft überraschenden Wendungen durch.
Ein ukrainischer Publizist beschrieb die spürbare Dissonanz zwischen uns und unseren europäischen Zeitgenossen, indem er mit den beiden phonetisch verwandten, aber von der Bedeutung her so unterschiedlichen Worten spielte. Das Unverständnis, so der Publizist, rührte daher, dass die Europäer an Preise denken und wir an Werte. Daher die Probleme, einander zu verstehen. Wenn die spanischen Bauern die EU-Fahne verbrennen, dann geht es ihnen um Handelssanktionen und den Preisverfall bei Orangen. Wenn aber ein 19-jähriger ukrainischer Student unter den Kugeln von Scharfschützen im Kiewer Regierungsviertel stirbt und dabei eben jene EU-Fahne mit den Händen umklammert, dann geht es ihm um Freiheit und Gerechtigkeit.
Vom Osten, von der Ukraine aus, befinden sich die Europäer also mit einem Mal in jener Rolle, die sie selbst gern den materialistischen USA zuweisen. Moment mal, vom Osten aus? Nein, von Mitteleuropa aus, behauptet Andruchowitsch. Milan Kundera und Czesław Miłosz hatten Mitteleuropa allerdings westlich der Ukraine verortet. Der Krieg ändert alles, auch die Geopolitik. Andruchowitsch versucht unter Schmerzen und doch mit Witz, seine Heimat aus der Pufferzone zu holen. Hier ein Russland, das auf die Entscheidung der Ukraine für Europa aggressiv imperialistisch reagiere. Dort ein Europa, das verharmlosend von einer Krise spreche, wenn im Osten des Landes russische Soldaten seit 2014 einen unerklärten Krieg führten und die Krim annektierten. Ein Europa, das nicht einmal durch Verbrechen gegen die Menschlichkeit dazulerne.
An dem Tag, als die letzten Russen Butscha verließen, nachdem sie die letzten blutigen Episoden des #ButschaMassacre vollendet hatten, verabschiedeten die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament eine weitere Resolution an das russische Volk. Darüber, wie sehr sie Einigkeit mit ihm wünschten. Über die große russische Kultur, über Tschechow und Bulgakow und natürlich über Tolstojewski, wie könnte es ohne dieses doppelköpfige Monster auch gehen. Über gemeinsame Werte, von Dublin bis, aber natürlich doch, Wladiwostok. Allerdings seltsamerweise nicht bis zu den Kurilen. Ich dachte, es wären Idioten. Aber ich höre auf, so zu denken. Es sind Komplizen. Sie haben nur eine Sorge. Wie das Verbrechen reinwaschen. Wie sich über das offensichtliche #ButschaMassacre empören, ohne dass sich Russland über diese ihre Empörung empört. Wie insgeheim der Ukraine und ihrem Widerstand schaden.
Die Resolution ist tatsächlich windelweich, geißelt aber Putins Herrschaft und richtet sich an die russische Zivilgesellschaft. Die gibt es nicht, sagt Andruchowitsch, für den Russland spätestens nach Butscha zum absolut Bösen wurde. Allein durch Vernichtung erhalte es die Chance zur Heilung. Die westliche Zurückhaltung bei der Lieferung von Langstreckenwaffen aus Angst vor einem dritten Weltkrieg dürfte Andruchowitsch feige vorkommen, denn ein absolutes Böses braucht keine Motivation für sein zerstörerisches Tun. Diese Schlussfolgerung bleibt allerdings ungesagt. Die Essays sind persönlich gehalten. Andruchowitsch war auf dem Maidan und würde als Partisan in den Wald gehen. Auf manche Rede über den Krieg blickte mit Bitterkeit zurück. Luft verschaffte sich durch historische Rückblenden auf den Nationaldichter Schewtschenko, auf Karl Marx, Heinrich Heine, Mitteleuropa, die von Stalin verursachte Hungerkatastrophe in der Ukraine, den Holodomor. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart springt ein oft verzweifelter Witz hin und her. Die karnevaleske, auch subversiv-komische Leichtigkeit der Romane Moskowiada oder Radionacht besitzen die Essays verständlicherweise nicht. Andruchowitsch zeichnet den Weg der Ukraine nach Westen seit der Orangenen Revolution als geradlinige Entwicklung nach. Dass der Moskau-treue Janukowitsch 2006 mit Unterstützung von Juschtschenko zum Ministerpräsidenten ernannt und 2010 zum Präsidenten gewählt wurde, erscheint ihm als Ausrutscher. Sein Augenmerk gilt der EU. Dem proeuropäischen Juschtschenko sei sie abwartend, Janukowitsch aber werbend gegenübergetreten. Mit solcher Schaukelpolitik halte sie Distanz. Der Preis unserer Freiheit bietet eine kämpferische Innensicht der Ukraine im Krieg und eine kritische Perspektive auf Europas Westen. Beidem liegt eine doppelte Nähe zugrunde. Sie strukturiert die Essays und erlaubt dem erzählerischen Talent von Juri Andruchowitsch nur kurze Einsätze. Es ist die Nähe der Ukrainer zum drohenden gewaltsamen Tod und die Nähe der anderen Europäer zu den Ukrainern, nicht aber zum Tod.
Jörg Plath zu Juri Andruchowitsch, Der Preis unserer Freiheit. Essays 2014 bis 2023, erschienen im Surkamp Verlag Berlin 2023. Aus dem Ukrainischen übersetzt hat Sabine Stöhr, die auch die großen Romane von Andruchowitsch übersetzt hat, zuletzt Die Lieblinge der Justiz aus dem Jahr 2020. Zu unserem zweiten Thema. Josephine Winslow Johnson gelang im Jahr 1935, was bis heute keine andere Person geschafft hat. Im Alter von nur 24 Jahren bekam sie für ihren Debütroman Now in November den Pulitzerpreis in der Kategorie Fiction. Von diesem ersten Roman sind bisher zwei Übersetzungen erschienen, 1971 und 1994, Bücher, die aber in Deutschland nicht viel Aufmerksamkeit bekamen. Jetzt, mehr als 30 Jahre nach Johnsons Tod, hat der Aufbauverlag unter dem Titel Die Novemberschwestern, eine neue Übersetzung gewagt, aus der Feder von Bettina Ababanel. Johnson erzählt in diesem Roman von der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und von der schwersten Naturkatastrophe, die in den USA je stattgefunden hat. Nora Karches hat für uns gelesen.
It won't sell itself. Das Buch wird sich nicht verkaufen, schreibt das Magazin Kirkus Reviews, als Now in November 1934 erscheint. Eine Prophezeiung, die wahr geworden ist. Dabei ging es gut los.
Miss Johnson steht in der Tradition von Emily Bronte und Emily Dickinson. Und man ahnt, dass es in ihrer Macht steht, es wie diese sehr weit zu bringen.
Bejubelt die New York Times die junge Autorin und urteilt über ihre Prosa?
Schlicht und doch bildhaft, derart unverwechselbar, dass man keinen einzigen Absatz mit dem Werk eines anderen Schriftstellers verwechseln könnte.
Und es stimmt. Man beginnt zu lesen und es ist zuallererst die dunkelpoetische Sprache, die einen in den Bann schlägt. An Josephine W. Johnsons Roman ist, ob schon ihr erster, nichts Tastendes oder Zögerliches. Er beginnt, ästhetisch hochpräzise, im Moment nach der Katastrophe.
Jetzt, im November, sehe ich unsere Jahre im Ganzen. Dieser Herbst ist zugleich wie ein Ende und ein Anfang für unser Leben. Und die Tage, die verworren schienen, weil alles, was zu nah und zu vertraut ist, unscharf wird, sind jetzt klar und fremd.
Die Novemberschwestern ist als Retrospektive angelegt. Im November des 11. Jahres, in dem sie mit ihrer Familie auf einer hochverschuldeten Farm lebt, blickt die 25-jährige Margaret zurück. Auf Unglück und existenzielle Not, die unauflöslich fortbesteht.
Die Erde vollführt gewaltige Drehungen, aber wir zucken auf ihrer Oberfläche herum wie Stechmücken, vollauf beschäftigt und von einer Masse kleiner Dinge überwältigt. Jenem Wirrwarr, das unser Leben ist und uns daran hindert, wirklich lebendig zu sein. Wir sind müde, unsere Tage in tausend Teile zersplittert, unsere Jahre in Tage und Nächte zerhackt und unterbrochen. Unsere Lebensstunden den Lebensjahren entrissen. Gestohlene Zeiten und Dinge wegen, ja, wegen was?
Man kann die Novemberschwestern zur proletarischen Literatur rechnen. Vor dem Hintergrund der Jahrhundertdürre der 1930er Jahre wird von harter körperlicher Arbeit in der Agrarproduktion erzählt, von der zerstörenden Kraft des Kapitalismus und vom Potenzial einer Revolution. Doch die Novemberschwestern ist mehr als ein Roman über die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929, sondern ein Buch über Durst im allumfassenden Sinn. Den Durst der Erde nach Regen, Josephine W. Johnson gilt nicht umsonst als Pionierin der Climate Fiction, aber auch den Durst der Menschen nach Liebe und Anerkennung.
Karen begehrte Grant, begehrte ihn mehr als alles, wonach sie je die Hände ausgestreckt hatte – weil er greifbar war, nehme ich an. Es war nicht wirklich Grant, den sie begehrte oder für den sie etwas empfand, denn sie kannte ihn unter der Oberfläche gar nicht. Ich musste an Aasreben denken, die sich mit hungriger Ziellosigkeit blindlings in alle Richtungen vortasteten, bis sie einen Stängel finden, um den sie sich wickeln können.
Karen ist die interessanteste Figur. Sie, die älteste Schwester, leidet unter Symptomen, die wir heute wohl unter Begriffen wie Depression und Essstörung einordnen würden. Sie sperrt sich gegen die Rolle, die ihr als Frau zugewiesen wird. In Grant, der auf der Farm arbeitet, sieht sie die Möglichkeit, ihre Position neu zu definieren. Doch Grants Zuneigung gilt Merle, der jüngsten Schwester, die sie nicht erwidert. Karen verliert sich im Wahn, begeht schließlich Suizid.
Sie hatte nie zu uns gehört. Und womöglich gibt es auf der Erde keinen Platz für Menschen wie sie. Ich war froh, dass sie gestorben war. Anders konnte ich es nicht empfinden.
Und so dekonstruiert Josephine W. Johnson nicht nur zentrale US-amerikanische Überzeugungen, wie den Glauben an das Land und an harte Arbeit als kapitalistische Mythen, sondern zuletzt auch den Glauben an Familie, Josephine W. Johnson hegte Sympathien für den Kommunismus und lässt im Buch auch die Brutalität des Rassismus nicht aus. Mit Blick auf die Politik der USA liegt es nahe, dass nicht die Novemberschwestern zum Klassiker der Literatur jener Zeit wurde, sondern Früchte des Zorns. John Steinbecks Roman, der ähnlich sozialkritisch eine Geschichte um finanziellen Ruin erzählt, aber doch auf familiäre Solidarität vertraut. Klasse und Geschlecht, menschengemachte Naturkatastrophen. Die Novemberschwestern erscheint im Licht heutiger Debatten modern. Und die literarische Qualität des Romans, den Bettina Aber-Barnell hervorragend neu übersetzt hat, ist, damals wie heute, unbestritten.
Meint Nora Karches. Josephine W. Johnsons Roman »Die Novemberschwestern« wurde aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Bettina Aber-Barnell. Aufbau Verlag Berlin, 222 Seiten, 22 Euro.
Adventskalender.
Ich bin Frank Ulbricht, Redakteur von Im Gespräch und der Mittagssendung im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr das Buch Fred und Otto unterwegs rund um Berlin, Wanderführer für Hunde. Noch zuletzt, das muss ich zugeben, wäre ich daran vorbeigegangen, doch neue Zeiten, andere Bücher. Seit September gehört zur Familie ein Hund, Frieda heißt der Dackel. Schnüffelnd durch Wald und Wiesen zu laufen, das liebt sie, auch mit kurzen Beinen. Und nicht einfach in dieser Region, doch es gibt sie, Orte, die Hunde und Besitzer die Großstadt vergessen lassen. Alexander Schuck und sein Labrador namens Otto haben für den Wanderführer zahlreiche Touren in und um Berlin entdeckt. Mit wenigen Menschen, aber viel Natur. Selbst wer sich in und um Berlin auskennt, und das ist das Besondere an diesem Buch, der wird feststellen, es gibt hier so viele Seen, so viele Wälder und Wanderpfade, von denen man nie zuvor gehört hat. In einer kleinen Schlucht, umgeben von Buchen, läuft man an einem Flüsschen entlang, man könnte im Mittelgebirge sein, doch das findet man wirklich vor den Toren Berlins. Ich habe es selbst erlebt. Die Touren sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, unterschiedlich lang und für Jahreszeiten empfohlen. Und eigentlich sind sie auch was für Menschen ohne tierische Begleiter. Ich schenke das Buch meiner Frau. Spazieren oder Wandern nur mit mir, das fand sie bislang, Zitat, in Ordnung. Mit Frieda und dem Wanderführer wird sich das ändern, ganz bestimmt. Und wenn wir alle Touren erlaufen haben, kein Problem, in der Reihe Fred und Otto gibt es Hundewanderführer für die Nordsee, die Berge oder auch das Ruhrgebiet. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Fred und Otto unterwegs rund um Berlin. Wanderführer für Hunde von Alexander Schuck und Frank Petrasch. Erschienen bei Fred und Otto, der Hundeverlag.
Soweit unser Adventskalender. Vermelden möchte ich noch, dass der polnische Dichter, Prosaschriftsteller und Literaturwissenschaftler Jan Prokop verstorben ist. Er wurde 1931 in Częstochowa geboren, debütierte 1951 als Kritiker und war viele Jahrzehnte lang ein reger und hochdekorierter Begleiter der polnischen, der deutschen, französischen und der angelsächsischen Literatur. Und noch ein Hinweis: Heute Abend geht es in unserer Lesezeit weiter mit weihnachtlichen Geschichten, die Autorinnen und Autoren für unser Programm geschrieben und eingesprochen haben.
Es ist Sonntag, der 24. Dezember, 2 Uhr Nachmittag, und ich liege im Bett. Nirgends sonst bin ich mir näher. Von hier aus ist der Tag nicht mehr als weißes Licht hinter einem Vorhang. So ist er mir am liebsten, der kleine Tag, wenn er unauffällig vorbeizieht, ein Rechteck aus Wolken. Solange ich auch hinausstache, es geschieht nichts. Ein ewiges, herrliches Nichts. Dann aber vibriert mein Handy. Vielleicht ist es Göni, vielleicht ist es Momo. Es ist meine Mutter. Ich habe eine Tanne gesehen, die hat mich an dich erinnert. Ein schmales Immergrün. Ich hätte sie gern mitgenommen, hätte Kerzen dran gesteckt und den ganzen Blunder. Aber ich will dich nicht mit einer Säge aus deinem Wald holen. Ich will dir nur sagen, überarbeite dich nicht. Hör auf dein Herz. In diesem Jahr sind alle meine Plätzchen verbrannt. Ich vergrabe das Handy unter meinem Kissen. Mutter weiß genau, dass ich arbeite, um später einmal nicht zu enden wie sie. Doch das Handy hört nicht auf zu schnurren. Ich drehe mich zur Seite und das ist ein Fehler. Man darf sich einfach nicht bewegen, man weiß nicht, wohin das führt. Jetzt zum Beispiel spüre ich einen übergroßen Muskelkater am ganzen Körper. Dabei bin ich gestern gar nicht mehr gelaufen als sonst. Im Gegenteil, Ich bin sogar mit dem Taxi nach Hause gefahren. Das erste Mal, dass ich mit dem Taxi nach Hause gefahren bin.
Die Stimme von Charlotte Kneuß mit einem Auszug aus der Weihnachtsgeschichte Tüll. Mehr dazu in der Lesezeit heute um 20.30 Uhr. Das war's im Büchermarkt. Hier begrüßt sie jetzt Monika Seinsche zu Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt Tanja Lieske.